Guten Abend bei unserer kleinen Weihnachtsjahresendgala. Hier sind der Kalitolaus und der Weihnachtsmike.
Hi.
Ja, ich bin die letzte Woche ein bisschen durch die Gegend gelaufen und habe einen Haufen Leute getroffen, damit sie ein bisschen erzählen, wie sie das Jahr fanden, was sie für Comics gelesen haben und so weiter. Und und in dieser Sendung hört ihr jetzt diese kurzen Gespräche alle hintereinander. Und ich sitze hier bei Mike auf der Couch und frag den direkt jetzt als erstes mal, wie war denn dein Jahr?
Gut, besser als die vorhergehenden, die letzten paar so. Also positiv, ja.
War es ein gutes Comic-Jahr für dich?
Für mich persönlich so teils, teils. Es gab einige Sachen, die mir ganz ausgezeichnet gefallen oder überraschenderweise gut gefallen haben. Und leider gab es aber auch nicht so schöne Überraschungen. Also Sachen, wo ich mehr erwartet hatte, die ich zum Schluss dann ziemlich unterirdisch fand.
Gut, da gehen wir später dann noch näher drauf ein und hören jetzt erstmal den ersten Gast in dieser Sendung und das ist Thorsten Alisch. Ich stehe im groben Unfug und bei mir ist Thorsten Alisch, ein Drittel der Chefetage und Filialleiter der Niederlassung Mallorca.
Kann man so sagen, ja.
Ja, wie wartet ihr für euch hier?
Erfreulicherweise seit 2 Wochen ist endlich das Gerüst weg, irgendwie das Ereignis des Jahres. Wir hatten ja von Anfang an war hier ein Gerüst, wir waren kaum zu sehen teilweise von außen. Jetzt ist endlich freier Blick raus und freier Blick rein.
Man könnte es ein Redesign nennen.
Der Laden wirkt völlig neu, es ist erstaunlich. Also wir kennen den Laden so nicht, die Kunden sind erstaunt, es macht wieder total neuen Spaß.
Ja. Seit wann seid ihr hier nochmal?
Wir sind genau vor 2 Jahren umgezogen, im Ende November haben wir aufgemacht. Es ist irgendwie so steigend. Am Anfang, es dauert halt immer, bis ein neuer Laden bekannt wird. War ja nicht so weit auseinander. 500 Meter schaffen die Leute noch nur. Ja. Man muss es halt ausschildern. Und jetzt wissen aber ganz viele Bescheid. Und dieses Jahr war ziemlich gut hier.
Viele Signierstunden und nicht ganz so viele, wie ihr euch vorgenommen hattet, glaube ich.
Also wir sind ja 30 geworden und einer von uns hatte die Idee, wir machen 30 Signierstunden. Das haben wir mit Sicherheit nicht geschafft. Was wir nicht nachgezählt haben, eventuell waren es aber schon 30 Künstler, die hier signiert haben, weil wir hatten ja Spring-Signierstunde, waren 7 Leute. Es waren immer so Doppel- oder Dreifach-Signierstunden. Also wir können auf 30 gekommen sein, aber das hat bisher noch keiner nachgezählt.
Sind dir da welche besonders aufgefallen?
Also was mir totalen Spaß gemacht hat und wo ich auch völlig überwältigt war von dem Erfolg oder auch von der, wie einfach das war, wie agil die Zeichner waren, war 3 Superhasen tanken Tusche. Im Februar war die. Also ich hätte gar nicht erwartet, das war wirklich so ein Selbstläufer. Das war so eine Idee, Sarah Burini angemailt oder angetwittert und irgendwie sofort waren es 3 Leute, die machen wollten. Das Plakat war nach einer Woche fertig. Der Titel, dieser super Titel, 3 Superhasen tanken Tusche, war ganz schnell da. Und wir waren überlaufen an dem Tag. Also wir waren teilweise ausverkauft von Sarah. Alle Bücher, die wir hatten, sind weg. Ist eigentlich bei einer Signierstunde nie passiert. Normalerweise schicken wir schon immer was zurück. Es war einfach grandios.
Das war diese Signierstunde mit Sarah, Burini, Beetlebum und Flix.
Genau,
ja. Ja, gut.
Aber auch zum Beispiel im Sommer war Guillemarch und den anderen weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also 2 von diesen neuen US-DC-Neustart-Zeichnern. Mitten in der Woche am Dienstagnachmittag, wo eigentlich hier im Laden, also Dienstag ist ein relativ toter Tag, da passiert immer nicht viel. Und auch da kamen massenhaft Leute und die haben wirklich 2,5 Stunden ununterbrochen signiert. Es war eine Schlange. Also diese Signierstunden, die wir dieses Jahr hatten, die wurden unheimlich gut angenommen und haben aber auch unheimlich Spaß gemacht, weil das waren für uns oft Leute, die wir noch gar nicht kannten, die wir einfach so eingeladen hatten, wo wir die Leute nicht kannten und teilweise auch das Material nicht so gut kannten. Beetlebum kenne ich aus dem Netz, aber diese gedruckten Sachen, die er dann mit hatte, kannte ich irgendwie nicht. Oder die Springleute, dass die irgendwie Kochbücher machen und sowas, die ganz toll sind und Kalender, die ich vorher nie gesehen hatte, wo ich auch erstmal nicht auf die Idee gekommen wäre, die hier im Laden zu präsentieren. Und seitdem haben wir die auch hier und die laufen jetzt auch. Ne? Also jetzt, man kann jetzt hier auch Kochbücher kaufen.
Ja, fantastisch. 2012, das Jahr, in dem im Unfug Kochbücher angekommen sind.
So sieht's aus.
Ist dir irgendwas aufgefallen an Künstlern, Verlagen dieses Jahr? Was hat dich besonders begeistert?
Also ich habe nicht einen Titel und auch nicht 2. Ich muss sagen, ich bin überrascht, wie die Qualität, so die ganze Bandbreite an Titeln, die von der Aufmachung her, von der Geschichte her, also das ist so eine Qualitätssteigerung in den letzten Jahren gewesen, die war, ist unvorstellbar. Das, also sowohl wie die Bücher handwerklich gemacht sind, also dass die so schön anzufassen sind, Hardcover kosten jetzt genauso, fast genauso viel wie Softcover. Mhm. Und bei den Graphic Novels, so die Bandbreite an Geschichten, die da erzählt wird, also hat mich wirklich erstaunt. Es war jetzt nicht nur dieses Jahr, das ist so eine Entwicklung, aber ich finde das einen absolut aufsteigenden Ast. Ja. Und ich glaube, je besser oder je größer die Qualität wird oder solange diese Qualität so bleibt, muss man sich keinen Gedanken machen, dass Comic mal untergehen könnte oder Comic irgendwann nur digital sein wird, weil es macht keinen Spaß, diese Bücher auf dem Computer sich anzugucken. Das macht wirklich nur Spaß, diese Bücher in der Hand zu halten, zu merken, wie schwer so ein Buch ist, was da drin steckt. Man spürt es einfach und das hat man am Computer nicht. Ich lese gerne irgendwie Webcomics oder irgendwie kurze Sachen im Netz, aber so ein richtiges Buch macht mir keinen Spaß und ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass das in den nächsten Jahren sich durchsetzen wird im Comic-Bereich.
Okay. So, zum Schluss vielleicht noch einen kleinen Ausblick fürs nächste Jahr. Ist irgendwas, irgendwas geplant, was schon verraten werden kann? Oder so generell steht irgendwas an?
Wir waren ja die letzten Jahre immer in Leipzig auf der Leipziger Buchmesse. Dieses Jahr haben wir gesagt, wir lassen jetzt mal ein Jahr ausfallen. Und ich habe vor, jetzt mal ein bisschen auf die anderen Messen zu fahren, wo ich noch ewig nicht war. Oder zum Beispiel nächstes Jahr ist München, da will ich unbedingt hin. Mhm. Da freue ich mich, irgendwie neue Leute kennenzulernen, dieses ganze Ambiente kennenzulernen. Und also wir haben uns bisher immer in Leipzig mit dem Stand hingestellt und sagt, hier guckt uns an und jetzt dieses Jahr habe ich oder nächstes Jahr habe ich dann mal vor, so jetzt gucke ich mal wieder in der Welt rum, was es so gibt.
Okay, cool, na dann viel Spaß dabei.
Dankeschön, guten Rutsch und frohe Weihnachten.
Der eine Name, der Thorsten entfallen war, das war Rex Morales. Das ist der Zeichner der ersten anderthalb Jahrgänge Action-Comics, also mit dem jungen Superman. Der hat, ich war an dem Tag leider nicht im Laden. Die Kollegen waren so nett und haben mir wunschgemäß eine Zeichnung anfertigen lassen, halt einen Clark Kent in Smallville-Optik. Der gute Rex war so frei und hat dann auch noch so ein Sprüchlein per Sprechblase dazu gepackt. Also ich war hochzufrieden und...
Und der hängt jetzt hier im Flur?
Hängt bei mir im Flur, in meinem Superman-Schrein neben dem Superman-Cape, zwischen den Smallville- und Superman-Filmplakaten.
Ich bin beim digitalen Flaneur. Der digitale Flaneur hat auch ein paar Comic-Highlights. Das ist so ein blödes Wort. Wie kann man das denn nennen? Highlights.
Sternstunden.
Was ist denn das bei dir?
Bei mir sind es drei Titel, die mir dieses Jahr wirklich gut gefallen haben. Einmal ein One-Shot und zweimal Serien. Ich würde sagen, ich fange mit den Serien an. Zum einen war das eine Serie, die Jason Aaron zusammen mit Ariem Guerra geschrieben hat. Sculpt, ein sehr, sehr bitterböses Ding über einen Undercover-Agenten in einem Indianerreservat. Sehr finster, weil knallhart, ganz, ganz, ganz derbe, sehr blutig, sehr hart. Der Typ steigt wirklich in mehrere Höllen ab, weil er ist halt nicht nur ein paranoider Typ, der immer Angst hat davor, entdeckt zu werden, sondern er ist irgendwann auch ziemlich übel auf Turkey, weil er Crack raucht. Und das macht das Ganze halt noch ein bisschen derber. Und super schwarzes, super finsteres Ding. Jeder, der 100 Bullets gelesen hat, wird mit den Zeichnungen auf jeden Fall was anfangen können. Und jeder, der gerne knallharte Krimis liest, wird auf jeden Fall seinen Spaß haben dabei. Was mir hier ausdrücklich gut gefällt, ist, dass Aaron einfach ein gnadenloser Storyboarder ist. Also wenn es mies geht, er kann es mieser. Also er schafft das auf jeden Fall. Das war mein erstes Comic-Highlight. Das war eine komplette Serie, die jetzt dieses Jahr zu Ende gegangen ist. Also vor einem guten Monat oder so.
Und ist das ganze Ding jetzt hier in diesem Paperback drin?
Nee, das ist der letzte Band. Also es waren 10 Bände bei Vertigo. Und ja, wird wahrscheinlich leider niemals auf Deutsch erscheinen, schätze ich mal, weil ich glaube nicht, dass der deutsche Markt was hergeht, weil diese Indianer-Bezüge doch schon sehr, sehr amerikanisch sind, glaube ich. Also sehr, sehr derbes Zeugs, macht auf jeden Fall Laune, ziemlich politisch, wo man auch viel über radikale Indianer in den 70ern lernt. Also es gab nicht nur Black Power Movement, sondern es gab halt auch Dog Soldiers. Das ist schon ziemlich spannend und ja, okay. Sehr, sehr gnadenloses Ding, wo auch einfach gezeigt wird, dass es in Reservaten ziemlich, ziemlich derbe zur Sache geht.
Okay. Nächstes?
Das nächste ist auch eine Serie, war eine Miniserie, auch nochmal von Jason Aaron, zusammen mit Steve Dillon. Dillon ist ja so ein Typ, bei dem ich persönlich vom Zeichenstil lange, lange, lange Zeit noch mein Problem mit hatte. Weil
also das ist der gute Mann, der Preacher zum Beispiel gezeichnet hat.
Und auch mit dem guten Herrn Ennis auch die Punisher gemacht hat. Und wie gesagt, genau, es geht um Jason Aaron und Steve Dillons Miniserie Punisher, die bei Max erschienen ist, also Marvel Max. Bei Marvel ist es ja so, sind ja meistens halt die Kontinuitäten von den Figuren. Und das ist bei den Dingern halt meistens so, dass es raus aus der Kontinuität ist. Beispielsweise, was ich hier geil finde, ist halt,
wie gesagt, erfrischend. Mich nerven bei Marvel immer die Continuities und so.
Auf jeden Fall. Und hier ist es halt einfach so, der Punisher ist ja auch schon eine ganze, ist ja auch ein bisschen älter. Eigentlich will ich ja nicht spoilern, aber der Punisher stirbt. Also das muss man Aaron zugutehalten. Das ist super böse. Also die Origin von, wie heißt der Dicke? Kingpin. Ja, genau. Kingpin, genau. Es ist eine sehr, sehr fiese Origin von Kingpin dabei. Dann Bullseye ist im zweiten Teil noch dabei. Der ist auch super krank. Also es sind so ganz, ganz kranke Figuren. Und das Ding ist halt einfach, Punisher, also der gute Herr Castle, geht in den Knast. Ist richtig am Arsch, trifft sich am Schluss noch mit dem Nick Fury, sind beide halt irgendwie alt und am Arsch. Und sie sind halt wirklich alt. Also es ist halt nicht so, dass sie halt ewig jung sind. Mhm. Und werden immer wieder Rückblenden gemacht auf den Tod von seiner Frau, auf Vietnam. Also ist ein ziemlich böses Psychogramm vom Punisher. Und daher finde ich es halt ganz sympathisch, weil er mir als Figur sehr lieb ist, weil er einfach so eine Drecksau ist. Mhm. Ich kann halt so glattgeleckte Figuren nicht ab. Und gerade da gibt es halt bei Marvel wenige Figuren, die mich irgendwie begeistern.
Und das kann man lesen, ohne den Punisher sonst zu kennen? Oder sollte man da schon Grundlagenwissen mitbringen?
Na, ich kenne den Punisher jetzt auch nicht so besonders gut. Wenn man sich ein bisschen einliest, so bei Wikipedia und so, wenn man War Journals und den ganzen Kram kennt, dann weiß man halt in etwa, wo er herkommt. Ich meine, der Typ, du kommst ja nicht um ihn rum. Also der hat ja so unglaublich viele Cameos irgendwo gehabt. Du kennst ihn ja, du weißt ja, was er ist. Also ist halt der Typ, der immer Knarren hat, immer das Totenkopf-T-Shirt und immer halt irgendwie schlechte Laune. Ich meine, er heißt ja auch nicht Teddybär, sondern Punisher. Und der Name ist halt auch irgendwie Programm so. Macht wahrscheinlich, wenn du noch tiefer in der Materie bist, vielleicht noch mehr Spaß. Aber ich glaube, genau das gefällt mir an dem Max-Ding halt gut, dass du da halt einfach nicht irgendwie super der belesene Exeget sein musst für das Marvel-Universum, sondern dass du es halt einfach auch so lesen kannst. Das finde ich schon ziemlich geil.
Okay. Sag nochmal den Titel.
Punisher Max. Es waren halt vier Teile. Jason Aaron und Steve Dillon.
Alles klar. Gut, nächstes.
Nächste geht jetzt in eine ganz andere Richtung, bevor ich hier nur Gewaltverherrlichung vorgeworfen kriege. Das nächste ist ein Comic. Also wie gesagt, hier übrigens Punisher ist bei Panini erschienen in Deutschland. Und Sculpt bei Vertigo in Amiland. Der nächste Titel ist ein One-Shot. Einer meiner, eigentlich der Zeichner, die mich am häufigsten bisher überrascht haben, weil er wirklich alles kann, und zwar bei Reprodukt Quai d'Orsay von Plane, zusammen mit Lansac. Lansac ist ein Pseudo von einem Typen, der im Kommunikationsstab von De Villepin war, während der Abstimmung gegen den Irakkrieg der USA. Und es ist quasi, der Untertitel heißt Hinter den Kulissen der Macht, und das ist schon richtig. Also es ist wirklich ein unglaublich geiles Porträt, wie ministeriales Arbeiten vonstatten geht. Mhm. Aber Blaine wäre auch nicht Blaine, wenn er daraus nicht irgendwie eine unglaublich geile Nummer machen würde. Der Typ hat einfach, egal was er macht, ob es jetzt Isaac der Pirat ist, wo so eine ganz absurde Piratengeschichte ist, die dann plötzlich halt irgendwie in Paris endet, oder die Cowboy-Geschichten, Güß oder die Halbhund-Sachen, die er mit Metz Farr zusammen gemacht hat, wo sie so ein paar Force-Ritt irgendwie durch die Antike machen und die Antike komplett durch den Wolf drehen. Er kann halt einfach alles. Und hier drin ist es so, dass er unglaublich viel Machtverhältnisse einfach über Speedlines darstellt. Das ist sehr, sehr krass. Dann sind so Sachen dabei, der eine Typ, der Minister, du siehst ihn halt immer nur laufen. Das sind immer ganz klare geschwungene Linien. Okay. Und alle anderen wuseln halt so rum. Ja. Und wenn sie dann in einem Raum stehen und sie reden und es klingeln 600 Telefone, das ist halt so Funny-Style einerseits, andererseits ist es halt einfach so eine unglaublich konkrete konkretes Porträtieren von der Stimmung in diesem Raum. Okay. Ist super schwer zu beschreiben. Also das ist, glaube ich, einer von den Comics, die sich einer Beschreibung jetzt irgendwie wahrscheinlich, wenn du versuchst, ihn per Rezension zu beschreiben, kommst du überhaupt nicht weiter. Mhm. Dann brauchst du auf jeden Fall Leseproben, weil das Ding funktioniert halt einfach über diesen visuellen Humor. Mhm. Er hat eine ganz, ganz geile Art und Weise, Politik darzustellen. Die Verführbarkeit des Einzelnen in der Politik, es wird super geil rausgearbeitet. Und was am Plane halt immer wieder schön ist, es ist halt einfach nicht so ein Typ, der mit dem Zeigefinger daherkommt, sondern das ist einer, der ganz, ganz gewitzt ist. Da sind Zeichnungen dabei, die sind knapp an der Satire und machen das Ding so rund, weil der Comic ist halt einfach, auch im Format, wie sie ihn rausgegeben haben, so ein riesengroßes, schönes Ding.
Also auch dick.
Dick, auf jeden Fall. Es hat auch ein Zweibänder gewesen. Ich weiß gar nicht, wie er im Original, im Französischen war, ob er da in zwei Bänden erschien oder in einem. Ist auf jeden Fall meines Erachtens so eins der, vielleicht sogar das Meisterwerk, was Reprodukt bisher aufgelegt hat. Und ich meine, der Katalog von Reprodukt hat jetzt echt einige gute Sachen, aber das ist wirklich, der steht ganz, ganz, ganz weit oben. Also das ist definitiv auch ein Comic. Wenn ich ihn nicht hätte, würde ich mir den gern schenken lassen.
Okay.
War ein gutes Jahr. 2012 war echt ein gutes Jahr. Ich habe ein paar sehr, sehr geile Serien entdeckt. Ich habe viele gute Ansätze entdeckt auf dem deutschen Comicmarkt, dass man irgendwie versucht, in eine Nische zu kommen, so zwischen Comic und Graphic Novel, dass da halt irgendwie die Grenzen auch so ein bisschen verschwinden. Das finde ich sehr sympathisch. Das war eigentlich so mein Comic-Highlight. Das ist halt einfach, dass man auch merkt, gerade durch Webcomics, viele junge Webcomic-Macher, da bewegt sich halt was. Es ist halt einfach so dieses ganze 70er, 80er Gewusel von wegen hier Albenleser, da die, keine Ahnung, die Illustratoren, das bricht halt irgendwie so ein bisschen weg. Ja. Es ist halt einfach so, heute ist es keine Schande mehr, wenn er in der Tüte halt irgendwie eine Graphic Novel und einen Superheld und einen Funny hast. Früher war das ja alles strikt getrennt und schön ghettoisiert. Also das bricht weg, finde ich super sympathisch, kann eigentlich dem Medium nur gut tun.
Ja, das denke ich auch. Gut, soweit, so gut für das Jahr 2012 vom digitalen Flaneur. Das war Markus Dewes, der digitale Flaneur. Und als nächstes hört ihr Frauke Pfeiffer von Comicgate.
Dieses Jahr waren wir wieder auf dem Comic-Salon mit einem eigenen Stand. Das machen wir, seit wir halt unser Printmagazin herausbringen. Wir veröffentlichen unsere Magazine immer entweder halt zum Comic-Salon oder zum Comic-Festival in München, die sich ja abwechseln. Mhm. Und das macht immer sehr viel Freude, weil man da in Kontakt mit den Lesern auch kommt. Und im persönlichen Gespräch ist es halt immer noch mal was ganz anderes als im Internet über Inhalte und ja, wie das bei den Leuten ankommt, zu diskutieren. Ja. Also das ist immer eigentlich so eins unserer Highlights, muss ich sagen, weil man dann einfach ganz viele Comic-Interessierte auf einem Haufen hat und auch mal neue Leute auch ansprechen kann, die vielleicht noch nicht so viel davon gehört haben. Mhm. Also das macht sehr viel Spaß. Mhm.
Wie hast du das Jahr wahrgenommen, so aus Comic-Sicht, aus Comic-Leser-Sicht?
Also für mich war es sehr spannend, also jetzt auch für mich persönlich, weil ich dieses Jahr gleich in zwei Jurys war für Comic-Preise. Und zwar zum zweiten Mal schon beim ICOM, Independent Comic-Preis. Ja. Da war ich letztes Jahr zum ersten Mal dabei in München, dieses Jahr in Erlangen dann zum zweiten Mal. Das finde ich sehr toll, diese Institution, muss man sagen, und auch die Möglichkeit, dass halt auch unbekanntere Comics und Comic-Schaffende ja eine Plattform bekommen oder auch vielleicht ein oder hoffentlich ein größeres Publikum. Mhm. Und auch ich entdecke da Comics, die ich halt so nicht auf dem Radar gehabt hätte. Ja. Also die Leute können sich dafür ja bewerben und reichen da ihre Veröffentlichungen ein. Mhm. Und dadurch erweitert sich auch mein Horizont immer weiter. Also das finde ich eine ganz spannende Sache. Wobei ich mir wünschen würde, dass das halt mehr noch wahrgenommen werden würde. Mhm. Ich hab schon das Gefühl, dass da viel mehr Potenzial drin ist, als momentan, als es momentan tatsächlich da ist.
Mhm. Inwiefern, dass es mehr Aufmerksamkeit bekommen könnte?
Ja, genau. Einerseits durch Berichterstattung, andererseits, dass Verlage oder Künstler auch offensiver mit ihren Auszeichnungen werben. Mhm. Das habe ich auch nicht immer so das Gefühl. Wie gesagt, also ich glaube, da ist viel mehr möglich, als momentan genutzt wird.
Mhm. Wie sieht die Arbeit dann da genau aus? Also sitzt ihr dann da auch mal zusammen und schaut euch das an oder macht das so jeder für sich? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wir machen das tatsächlich über Skype. Also jeder sichtet erstmal, die Comics müssen ja bis zu einem bestimmten Termin eingereicht werden. Mhm. Und es können auch Links zu Webcomics verschickt werden als Einreichungen mit Beispielseiten. Dann liest jeder erstmal sich die Einsendungen durch und sammelt dann so schon mal seine eigenen Favoriten. Es gibt ja einige Kategorien. Und da kann man sich vielleicht schon mal überlegen, ja, der finde ich ist zum Beispiel tolles Artwork oder sowas. Und wenn jeder sich so ein bisschen seine Favoriten überlegt hat und für sich rausgefunden hat, dann diskutieren wir das in gemeinsamer Runde. Und
wie, aber über Skype dann oder wie?
Ja, genau. Mhm. Ja, weil wir sitzen ja, also die Jury wechselt ja auch immer durch. Also es gibt ja nicht eine feste Jury, die seit 10 Jahren diese Comics bewertet, sondern das...
nicht so wie beim Bachmann-Preis.
Oder in anderen Preisen.
Ja.
Genau, also das soll auch immer mal wieder neues Blut reinkommen.
Mhm.
Und gerne auch mal jüngeres Blut.
Ja.
Genau, und dann reden wir einfach drüber und schauen, ob es Übereinstimmungen gibt oder wo jemand gar nicht einverstanden ist mit.
Mhm.
Genau, und so einigen wir uns dann schlussendlich auf die Sieger dieser Kategorien.
Wie schnell findet sich dann da eine Einigung? Gibt es da dann auch schon mal Auseinandersetzungen und irgendwelche Diskussionen, die
ja,
kein
gut.
Ende nehmen?
Wenn du mehrere Leute hast, hast du natürlich auch immer mehrere Geschmäcker. So, das zeichnet eine Jury aus. Aber eigentlich hat es, also die 2 Jahre, wo ich jetzt mitgemacht habe, hat das eigentlich immer gut funktioniert, dass wir uns, klar, es ist Diskussionsbedarf, es ist nicht so, dass du sofort da zusammenkommst, aber es müssen halt alle irgendwie miteinander dann dazu einverstanden sein.
Mhm.
Und das hat eigentlich auch, man kann ja auch diskutieren, warum man dies gut findet und dieses schlecht. Und das hat bis jetzt eigentlich ganz gut geklappt, muss ich sagen.
Mhm. Und gab es sowas wie ganz klare Favoriten, wo sofort alle wussten, ja, das...
Ja, das gibt es auch, auf alle Fälle. Du hast immer ein paar Comics, die absolut herausstechen.
Mhm.
Und da weiß man, da ist es so faszinierend und auch vielleicht mal so... unerwartet, da freut man sich dann auch, dass da wieder mal richtig frisches Blut reinkommt und das gibt es auf alle Fälle.
Wäre da was Bestimmtes zu nennen dieses Jahr?
Also letztes Jahr war es zum Beispiel mit Die Toten von Zwerchfell.
Mhm.
Da waren wir uns schnell einig, dass da auf jeden Fall ein Preis fällig ist.
Mhm. Okay.
Dieses Jahr hat den Hauptpreis, das ist also zwar, man muss ja, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, man muss ja auch sagen, dass die Preise auch dotiert sind. Das ist ja auch eher ungewöhnlich und gerade im Comic-Bereich sind schon ein paar Euro bedeuten dann halt schon viel. Deswegen ist das natürlich auch dann eine schöne Sache. Und dieses Jahr hat ja Schwabe mit Seelenfresser den Hauptpreis quasi gewonnen, war der beste Independent-Comic und das war auch sehr beeindruckend, vor allem, weil es auch mal, er macht ja sonst seit vielen, vielen Jahren den Schweinevogel, eher so ein bisschen Slapstick-mäßig. Und Seelenfresser hat er als Webcomic oder betreibt es als Webcomic und hat es auch in Comicform drucken lassen. Und das ist auch sehr beeindruckend gewesen, einfach, muss ich sagen. Also das sind so Sachen, wo man sich sagt, ja, da ist auf alle Fälle was im Preis fällig.
Mhm. Okay. Und abseits vom Econ-Preis?
Dann kann ich noch ganz kurz auf den frisch abgeschlossenen Preisvergabe beim Tagesspiegel. Tagesspiegel hat, beziehungsweise Lars von Thörne hat initiiert, dass der Tagesspiegel die besten Comics des Jahres 2012 benennt.
Ja.
Und hat da ebenfalls eine Jury zusammengetrommelt. Und das ist, das beinhaltet da alle deutschsprachigen Publikationen, egal ob übersetzt, ob original auf Deutsch, ob Webcomics, alles, was da war. Das finde ich halt auch eine ganz tolle Sache, weil der Tagesspiegel natürlich auch nochmal eine Reichweite hat und vielleicht auch nochmal Leute anspricht, die bis jetzt nicht so viel damit zu tun hatten und animiert werden, dann doch mal vielleicht in einen oder anderen reinzuschauen.
Mhm.
Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man aus seiner Suppe rauskommt und einfach versucht, so viel wie möglich nach außen auch Ausschau zu halten und zu versuchen, da Kontakte zu knüpfen, dass man einfach aus dieser kleinen Szene, die wir immer noch sind, dass man da sich offen zeigt und einfach Comics attraktiv präsentiert. Mhm. Also das ist, dafür gibt es viel zu viel tolle Sachen, als dass sie immer nur in diesen Mini-Kreisen gelesen werden.
Ja, schön. so viel dann zu deinen guten Taten dieses Jahr.
Oh ja, ja. Ja, ganz, ganz uneigennützig. Nee, das macht, wie gesagt, dieses Entdecken macht doch unheimlich viel Spaß. Mein ganz persönliches, was ich auch noch sehr interessant war, dass ich das erste Mal jetzt außerhalb von Europa auf einer Comicmesse war.
Oh.
Einen Tag auf der New York Comic Con im
Oktober. Ja. Mhm.
Genau, und das ist ja auch nochmal eine ganz andere Welt.
Ja.
das sind so andere Dimensionen.
Das ist sicherlich eine Erfahrung. Wir haben ja neulich auch ein bisschen über die New York Con schon gesprochen bei uns und sicherlich eine Reise wert.
Genau, das kann ich sehr empfehlen.
Ja, und was hast du denn so gelesen und oder wahrgenommen dieses Jahr? Gab es da irgendwas, was dir besonders hängen geblieben ist, was du besonders toll fandst oder so?
Also was mir sehr gut gefallen hat, das ist auch in meiner persönlichen Comic des Jahres bei Tagesspiegel Sieger gewesen, ist das Upgrade vom Sascha Wüstefeld und dem Ulf S. Kraupfner. Das ist, hatte seine Premiere auf dem Comic-Salon und ist bei City erschienen. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also es geht ja um Ronny Kneusel, einen in Dresden geborenen Jungpionier. Also es dreht sich halt zu DDR-Zeiten.
Mhm.
Und der Untertitel vom Upgrade heißt ja auch schon ein DDR-Malibu-Superhelden. Musik.
Sieht aber gar nicht nach DDR aus, sondern ist grafisch total schick und so ein bisschen Funny-Style und ja, sehr cool koloriert.
Also ich find es extrem charmant. Natürlich darf man das alles nicht so eins zu eins sich dann übersetzen, wie es damals wohl war. Aber einfach dieses sehr frische und knallbunte und aber auch sehr durchdachte, weil es ist ja wirklich jede Grafik, jeder Buchstabe, alles ist, so kommt es mir zumindest vor, sehr gezielt gesetzt.
Mhm.
Und ich mag dieses Gesamtpaket zwischen sehr durchdacht und aber auch sehr unkonventionell und sehr frisch.
Mhm.
Und das hat mich sehr positiv überrascht. Das hatte ich halt gar nicht auf dem Schirm. Es ist halt mal was anderes als immer diese, ja, eher etwas grauen oder melancholischen Comics, die sicherlich auch ihre Berechtigung haben und auch sehr einem sehr nahe gehen, auf alle Fälle. Aber es ist halt auch schön, mal was so einen Gegenentwurf zu sehen.
Ja.
Deswegen okay. Hat sich das Upgrade sehr gefreut.
Okay. Mhm. Na cool. Gibt es noch irgendwas, was du erwähnen würdest oder wollen wir es dabei belassen?
Also, was ich auch sehr interessant fand, ist aber ja noch nicht auf Deutsch erschienen, ist Saga von Brian K. Mhm. Weil ich eh schon ein Fan von ihm bin. Also ich finde, er ist einer der besten Autoren, die es momentan gibt, weil er sehr gute Dialoge schreibt, sich sehr in seine Figuren hineinversetzen kann. Mhm. Er formt die aus. Das ist also keine eindimensionalen Figuren, die er da hat.
Mhm.
Und deswegen, und Saga ist halt einfach total durchgeknallt. Also das, also es fängt halt harmlos an und ist auch etwas romantisch und dreht dann halt sehr schnell am Rad, aber auf eine sehr charmante Art und immer so, dass es einen fesselt. Mhm. Also das kann ich sehr empfehlen und ich weiß jetzt nicht, ob es, ich schätze mal, dass es sehr bald dann wahrscheinlich auch auf Deutsch erscheinen wird. Ich glaube, im Moment ist es noch nicht so, weil auch erst ein Sammelband erschienen ist. Ich lese es halt digital, deswegen ist man da halt immer schnell hinterher, weil ich halt auch mir jetzt also diese Heftchensammlerei, die ist für mich. Und
wie liest du dann über so?
Über dieses Comixology lese ich das.
Ah ja, auf dem iPad oder
auf dem Web? iPad, genau. Ja. Also ich habe mir das jetzt mittlerweile so gedacht, dass das praktisch ich das mal oder vieles, wo ich denke, das lese ich mal an oder was ich noch nicht so kenne, dass ich mir das digital durchlese und wenn ich irgendwas ganz toll finde, dass ich das dann mir als Sammelband kaufe, nochmal im Druck.
Also ist dann das digitale Lesen sowas wie die bezahlte Demo?
Ja, das ist aber keine Demo mehr. Wobei, ich glaube, bei Image, die haben, ich glaube, 20 oder mehr Serien, wo du die Nummer 1 kostenlos lesen kannst.
Mhm.
Also das heißt, das Anlesen das, oder praktisch als Leseprobe, das geht tatsächlich digital dann gut. Ich weiß nicht, wie es jetzt die anderen Verlage machen. Bei Image ist es, glaube ich, die hatten es mal als Aktion, aber ich glaube, die haben es beibehalten, dass man diese Einser anlesen kann oder komplett lesen kann. Und da, wo man natürlich, wo es haptisch auch nochmal ein besonderes Erlebnis ist, da würde ich mir natürlich auch immer noch den gedruckten Band kaufen oder wo ich es einfach so toll finde, wo ich weiß, das werde ich ein paar Mal lesen.
Mhm.
Aber ich finde es schon jetzt eine schöne Möglichkeit, so wo man einfach neugierig ist und das einmal weiß, das möchte ich einmal die Story verfolgen und gut ist, dass man das auch jetzt digital dann machen kann. Also ich denke, das teilt sich bei mir zumindest jetzt so einigermaßen auf.
Mhm. Okay.
Jo.
Frauke also. Pfeiffer von Comic Gate, vielen Dank.
Gern geschehen.
Dieses Jahr gab es bei DC den großen Relaunch, die DC 52. Was ist so
die
dein?
Die gab es schon voriges Jahr. Also läuft jetzt im 15., 16., ja, 15. Monat derzeit.
Ach so, wie ist es für dich da gelaufen?
Also verkaufstechnisch muss ich sagen, laufen die DCs noch immer um Längen besser als vor dem Neustart. Die meisten Serien zumindest. Für mich privat als Sammler oder Fan bestimmter Serien oder Figuren, wie soll ich sagen, habe ich inzwischen ein zwiespältiges Verhältnis zu den Serien, weil es gibt einige Titel, die begeistern mich, die sind frisch und originell. Und dann gibt es aber auch Serien, wo ich nach wie vor der Meinung bin, mir leid, es liest sich einfach grauenhaft. Ich erkenne die Figuren nicht mehr wieder, ich erkenne die Supporting Cast der Figuren nicht wieder oder ich habe das Gefühl, die Autoren oder der zuständige Redakteur weiß überhaupt nicht, wohin die Figur oder die Storys hinsteuern sollen. Mhm. Also zum Beispiel der Superman-Titel, also der Haupt-Superman-Titel, wo man das Gefühl hat, jetzt werden die Autoren und Zeichnerteams zum dritten, vierten, fünften Mal ausgetauscht seit dem Neustart und ich habe das Gefühl, da gibt es keinen roten Faden, da weiß niemand genauso recht, in welche Richtung steuert die Serie eigentlich und also ich persönlich als Superman-Fan muss nun sagen, bin noch enttäuscht darüber, ob das nun diese hässliche Rüstung ist, die sie ihm verpasst haben oder die Supporting-Cast, die ich halt nicht kaum noch wiedererkenne oder auch die Nebentitel hier Superboy, Supergirl, wo ich der Meinung bin, zum Teil halte ich die Sachen für unlesbar. Und das macht sich auch bemerkbar an den Auflagenhöhen. Also der einzige Titel, der aus meiner Sicht erfolgreich läuft, ist Action Comics. Und das liegt halt am Autoren Grant Morrison. Und wenn der mit Heft 17 aus der Serie aussteigt, bin ich extrem gespannt, wie sich die Verkaufszahlen entwickeln werden. Also und wer einen klassischen Superman lesen möchte mit ne Figurenverhältnis, Charaktereverhältnis untereinander etc., wo man die Figuren auch wiedererkennt, das wäre der Smallville Season 11 Titel. Mit einem jungen Superman zwar, aber der halt mit Lois zusammen ist, der beim Daily Planet arbeitet. Also man erkennt die Figuren etc. wieder. Das ist halt das Problem, was ich mit den regulären, also diesen New 52 Superman-Serien habe. Es sieht so ähnlich, also ich habe dauernd das Gefühl, ich lese Elseworlds Superman-Geschichten und keinen richtigen Superman. Also ringt es sehr, Superman drückt auf seine Brust, auf dieses S-Emblem, was er ständig mit sich herumführt und dann bildet sich aus der Luft seine Uniform. Tut mir leid, Affe, ich bin der Meinung, man kann die Neuerungen und Verbesserungen auch übertreiben. Aber Superman ist halt nicht die einzige Serie, die meiner Meinung nach so dahin plätschert. Die Green Lantern-Serien zum Beispiel laufen aus meiner Sicht auch nicht so doll. Nun bin ich nicht der Green Lantern-Fan, deswegen hält sich da meine Kritik noch in überschaubaren Grenzen. Dagegen, was Serien, die durch den Neustart extrem dazu gewonnen haben oder stark dazu gewonnen haben, sowohl was Leserschaft betrifft, wie auch an Ansehen irgendwo, das sind die ganzen düsteren Sachen. Also Swamp Thing, Animal Man, Figuren, die bis Ende der 80er, Anfang der 90er Jahren eigentlich DC-Figuren waren und dann ausgegliedert wurden an den Vertigo-Label. Die hat DC jetzt alle zurückgeholt in ihr Superhelden-Universum sozusagen. Und die laufen wirklich wie frisch geschnitten Brot. Und die sind innovativ, die sind düster, gruselig, macht Spaß zu lesen. Also es gibt halt Serien, die haben wirklich dazu gewonnen. Und andere, bin ich der Meinung, da also die verkaufen sich immer noch mega klasse im Vergleich zu der Zeit vor dem Neustart, aber inhaltlich stellen sie mich also zumindest nicht zufrieden.
Okay.
Ich habe am Apparat Sarah Burini und Stefan Dinter. Hallo.
Hallo.
Hallo. Einen schönen guten Tag.
Wie war das Jahr für euch? Sarah, fang du doch mal an.
Ja, das Jahr war für mich super, insofern, dass so ein paar erfreuliche Sachen passiert sind mit dem Comic, den ich mache. Und Erlangen war ja auch dieses Jahr. Und das ist für so Nerds wie mich dann doch immer sehr schön, weil man da auf so viel Gleichgesinnte trifft. Und da haben wir dieses Jahr so einen kleinen Roadtrip gemacht und hatten einen eigenen Stand und das ist für mich immer total schönes, lustiges Abenteuer.
Gab es da dieses Jahr irgendwas Herausragendes vielleicht?
Herausragend vielleicht nicht, aber ich empfinde das als immer schöner und lustiger, weil ich halt auch merke, in den letzten, also so im Vergleich zum Beginn, als ich irgendwie angefangen habe, nach Erlangen zu kommen, ich glaube, das war 2002 oder so, war es halt noch so, dass man ein bisschen alleine am Stand rumwuselte und mal guckte, wer kommt. Kommt wer? Hallo, hier bin ich. Und mittlerweile ist es halt so, dass ich mit großer Freude und Dankbarkeit sehe, dass halt ein paar Leute tatsächlich es zu meinem Stand auch so finden. Das heißt, halt, weil sie irgendwie einen Ponyhof signiert bekommen wollen oder halt irgendwie einfach mit mir schnacken wollen. Und ja, man kennt immer mehr Leute und
ein paar Leute finden deinen Stand.
Kennen. Ja, genau. Alle.
Genau. Ich stelle mir das jetzt eher so vor, dass dein Stand die ganze Zeit belagert wird mittlerweile eigentlich.
Ja, mittlerweile ist das tatsächlich sehr häufig so. Es macht mir noch Spaß. Es freut mich halt sogar.
Okay, Stefan, euren Stand haben auch ein paar Leute gefunden?
Unseren Stand haben auch ein paar Leute gefunden. Wir haben natürlich den Vorteil, dass der Zwerchfeldstand seit inzwischen, glaube ich, 10 Jahren am gleichen Platz ist, gegenüber von Reprodukt oben auf der Empore.
Ja.
Ist immer gut, nette Nachbarn zu haben. Und wir hatten einen, Erlangen ist nie immer das gleiche Erlangen. Es entwickelt sich immer irgendwas. Dieses Jahr war es so das große, ganz große, wir haben uns alle lieb Erlangen irgendwie. Das war wirklich so ungemein harmonisch. Wir hatten leider vorneweg ein paar Probleme mit Sachen, die fertig gedruckt hätten sein sollen und nicht fertig gedruckt waren, was immer furchtbar nervig ist, weil Erlangen natürlich zwar einerseits was ist, wo man neue Leute kennenlernt, die auch ältere Bücher von uns kaufen, die wir da haben, aber halt auch viele Leute kommen, die uns schon lange kennen und eigentlich alles von uns haben und eigentlich nur auf die neuen Sachen warten und den Plausch mit uns. Und das war ein klein bisschen schwieriger diesmal, aber ansonsten hatten wir einen sehr lebendigen, sehr schönen Stand. Es waren ganz tolle Leute da, also abgesehen von Sarah natürlich mit dem Ponyhof, hatten wir auch Liz Lunny, die für uns, die Engländerin, die für uns Ich liebe Katzen und Katzen lieben mich gemacht hat und ihren guten Freund Howard Hardiman da, der eigentlich nur so mal mitkommen wollte und das hat das Ganze auch noch ein Stück schöner gemacht.
Die hattet ihr damals in London kennengelernt, oder?
Die hatten wir vor 3 Jahren in London kennengelernt, ja, genau. Als Christopher und ich den Verlag von Christian Heesch übernommen haben, sind wir in dem ersten Jahr nach London, um mal zu gucken, ob das vielleicht was für uns ist, so eine Small Press Expo. Und es war sehr schön und wir haben eine Menge nette Leute kennengelernt und da gibt es eine Menge Leute, von denen man Comics rausgeben könnte, aber Liz war so das, was uns erstmal direkt angelacht hat.
Ja. Ja, Sarah, wie lief's mit deinem Comic dieses Jahr?
Gut, also ich hatte ja...
Das Leben ist kein Ponyhof, Webcomic, muss man vielleicht nochmal sagen, falls es jemand nicht kennt.
Ich glaube, ich bin ganz furchtbar mit Daten, aber ich glaube, dieses Jahr war es ja nicht so, dass ein neuer Comic von mir erschienen ist. Ich glaube, das war letztes Jahr.
Doch, du hast doch selber einen, die ja. Early Years rausgebracht.
Ach, danke, Stefan.
Bitte, gerne.
Stimmt, da war ja was. Ich habe schon gesagt, ich bin ganz schlecht mit Daten. ja, es lief super. Also für mich ist das irgendwie so eine große, zuckrige, klebrige Masse, die da gerade passiert. Es fühlt sich alles super an und es passieren am laufenden Band irgendwelche Dinge. Und dieses Jahr habe ich halt irgendwie zur Comic Action in Essen noch so ein paar Frühwerke vom Ponyhof neu rausgegeben, beziehungsweise Quimby, unser Webcomic-Shop. Und zwar sind das die Ponyhof Early Years und das war eigentlich nur so eine kleine Idee nebenbei, weil dann doch ein paar Leute Interesse angemeldet hatten und ich hatte das dann nicht erwartet, dass dann tatsächlich so viele Leute wirklich das sehen wollten, was ich da noch vor Beginn des Webcomics irgendwie gemacht hatte mit den Figuren. Ja, also das ging irgendwie super schnell weg und war auf der Messe, so wie halt im Shop, dann irgendwie ja richtig gut verkauft. Und insofern hat mich das dann auch gefreut. Ja, und dann auf der Buchmesse kam halt noch dieser Sondermannpreis dazu. Der kleine Sondermannpreis der Buchmesse, der halt irgendwie für den besten Webcomic oder den ja meistgeklicktesten Webcomic, ich weiß es nicht, also ein Publikumspreis für den Webcomic des Jahres vergeben wurde. Und da war der Ponyhof dabei und hat gewonnen. Und da war ich natürlich total überglücklich. Das war schon dann irgendwie sehr wahnsinnig.
Habt ihr sonst irgendwas erlebt noch dieses Jahr?
Nee, es war nur Erlangen.
Von Januar bis Dezember, die ganze Zeit Erlangen.
Oh Gott, ja. Das wäre schlimm. Da würde ich ja nie zum Schlafen kommen. Naja, bei uns im Verlag ist es, sind sehr schöne neue Bücher rausgekommen, auf die wir sehr stolz sind. Wir haben ein paar Sachen, die, an denen wir länger gearbeitet haben, wie an Bettgeschichten, die dann endlich was geworden sind. Mhm. Und haben ein paar neue Leute dazu gekriegt mit Robin Fairs, mit Western Touch und jetzt dem Tim Gädke mit Punch Drunk. Mhm. Und das sind so Sachen, mit denen wir gerade sehr happy sind. Dann waren wir. Wir hatten eine wahnsinnig gute Convention Experience in Bottrop beim Weekend of Horrors, was so eine Horror-Convention ist. Und die Leute haben uns unseren Zombie-Comic aus den Händen gerissen quasi. Mhm. Das war sehr schön. Das war recht relaxed auch. Wir waren da mit einer sehr kleinen Crew. Und ja, es war ein sehr interessantes Jahr für uns. Wir hatten ja mal gesagt, so die ersten 3 Jahre machen wir auf jeden Fall und das dritte Jahr neigt sich jetzt dem Ende entgegen und ich glaube, wir machen einfach mal weiter.
Ja, bitte, macht einfach mal weiter.
Ja, wir sind ja gerade dabei, jetzt Ponyhof 2 zu machen mit Sarah. Yay. Und ja, nächstes Jahr ist ja Münchner Comic Festival, da wird auch schon stark darauf hingearbeitet.
Bevor wir auf einen kleinen Ausblick kommen für das nächste Jahr, wollte ich euch noch fragen, ob ihr auch was gelesen habt dieses Jahr. So Comicschaffende lesen ja für gewöhnlich keine Comics, aber vielleicht seid ihr ja eine Ausnahme.
Ja, ich habe tatsächlich viele Sachen gelesen, verdammt viele sogar. Ich habe ganz viele Vertigo-Serien angefangen, das heißt The Unwritten, dann American Vampire, Sweet Tooth von Jeff Lemire habe ich auch angefangen und ich muss sagen, dass ich da wirklich einiges gefunden habe bei Vertigo, was ich sehr gerne lese und ich hatte auch mal ein bisschen versucht, in die New 52s reinzukommen, weil ich dachte, okay, du hast das jetzt irgendwie mit den Superhelden noch nie so richtig ernsthaft probiert. Und dann dachte ich, das wäre die perfekte Gelegenheit zum Einstieg. Hab dann aber gemerkt, dass ich einfach zu blöd bin für Superhelden.
Zu blöd für Superhelden?
Ja, ja, doch, das geht. Also wenn man halt den Anspruch hat, die Handlungen zu verstehen. Und ich hatte da so ein paar Serien angefangen. Und gut, bei Animal Man konnte ich halt noch folgen und so. Aber irgendwann fing das halt zum Beispiel an, auch bei Bad Woman, dass es da ganz viele Rückblicke gab und Zeitsprünge und dann ist diese Organisation dann auf einmal da und die ist hinter der anderen Organisation her und das überfordert mich. Das überfordert mich und das ist dann von Heft zu Heft und dann weiß ich doch nicht, was ich vor einem Monat da noch gelesen habe und wer ist überhaupt das und da steht halt immer so, man braucht kein Vorwissen jetzt für die neuen 52 und das stimmt einfach nicht. Das ist nicht wahr.
Mama, insofern, Sie haben mich betrogen.
Ja. Ich will doch nur verstehen. Ja, insofern habe ich halt, war ich sehr glücklich mit diesen sehr abgeschlossenen Vertigo-Bänden. Und da konnte die kleine Sarah bequem durchspazieren und hatte sogar viel Spaß.
Ja, Stefan, hast du irgendwas, was du...
Ich habe, tatsächlich ist es so, dass ich ziemlich wenig Comics lese inzwischen, weil ich die ganzen Einsendungen bei uns natürlich lese und dann... da ist man manchmal relativ frustriert. Und wir keinen Comicladen in Stuttgart mehr haben. Das heißt, ich bin, also diese ganze New 52-Sache ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe seit 6, 7 Jahren, glaube ich, keine amerikanischen Mainstream-Comics mehr gekauft. Aber ich habe so ein paar Sachen dieses Jahr gehabt, die mir sehr, sehr gut gefallen haben, die dann trotzdem dazugekommen sind. Einerseits von Sascha Wüstefeld und Ulf Graupner, das Update. Mhm. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ich sage zwar immer, die brauchen einen Redakteur, der ihnen sagt, wie man das noch ein bisschen besser macht. Aber wenn man sich das so anguckt, sagt man, naja, also besser zeichnen geht auf keinen Fall. Besser schreiben wird auch schwierig. Dann hat mir Krepier oder Stirb von Bela Sobotke sehr gut gefallen, was bei Gringo Comics rausgekommen ist. Ich mag diese Sache, was Sobotke da macht mit seinem Meta-Berlin, was in allen Zeiten und in allen Genres existiert, sehr gern. Mhm. Dann habe ich von, weil er einen Preis gekriegt hat, habe ich dann doch mal reingeguckt, von Schwarvel, Seelenfresser, mir angeguckt. Finde ich sehr, sehr schön. Kann ich auch durchaus empfehlen. Und im Ami-Bereich habe ich mich mehr so auf Klassiker beschränkt. Die großen Archiv-Reprint-Nummern von Wallace Wood und David Mazzucchelli habe ich mal in unserem Podcast besprochen, die wunderschön sind. Und dann ein paar Webcomics vor allem gelesen. In letzter Zeit ziemlich viel von Nathan Bulmer, der sehr fiese Comics macht. Er hat einen Comic, der heißt Eat More Bikes, also esst mehr Fahrräder. Und da gibt es einen Blogspot, Eat More Bikes Blogspot. Der macht wirklich sehr schöne, sehr kurze, sehr sicke Comics. Hat mir sehr gut gefallen.
Okay, der ist mir noch gar nicht über den Weg gelaufen.
Kennen in Deutschland nicht so viele Leute. Der ist so seit 2-3 Jahren in Amerika am Machen. Aber der tut wirklich jeden Tag einen neuen Comic da drauf. Was ich komplett wahnwitzig finde. Aber es geht.
Dann, wenn ihr nichts mehr auf dem Herzen habt zu diesem Jahr?
Es war ein tolles Jahr. Es war auch sehr anstrengend. Das wäre alles, was ich dazu zu sagen hätte.
Es hat Spaß gemacht, ja.
Habt ihr fürs nächste Jahr schon Pläne oder irgendwas anzukündigen?
Also bei mir ist es so, was bei mir gerade jetzt noch so ein Novum ist, dass ich jetzt gerade in diesem Monat angefangen habe mit einem Langcomic für einen amerikanischen Verlag, was ich halt noch nicht spoilern darf. Das ist für mich halt aufregend. Der wird auch wahrscheinlich nicht so schnell fertig, weil das werden über 100 Seiten.
Holla.
Ja, und das ist für mich halt dann irgendwie dieses Spannende zu sehen, mal schauen, wie ich das hinkriege zeitlich. Und alles ist neu und einfach mal einen Langcomic machen, das ist ja auch das, was ich immer so schon machen wollte. Und dann zu München kommt, gibt es natürlich noch eine Sache, die man dann doch spoilern darf. Und zwar gibt es diesen neuen Verlag Dani Books, der sich wirklich gerade frisch auf dem Markt gemeldet hat und Sachen rausbringen möchte wie Monster Allergy und Dare Detectives, Danger Girls. Und da ist auch ein Comic von mir dabei, den ich im letzten Jahr zusammen mit einer italienischen Autorin und noch einer Zeichnerin gemacht habe. Und der wird Astrum Noctis heißen und soll auch zu München fertig sein. Und ja, das ist auf jeden Fall auch toll, weil ich nicht gedacht hätte, dass der auf Deutsch irgendwie rauskommt. Und jetzt ist es doch passiert und finde ich auch super. Also viele, ich brauche immer neue Projekte und irgendwas, an dem ich schrauben kann. Sonst wird Sarah nicht glücklich.
Ja, scheint ja so, als ob das ganz gut klappt bei dir mit den Arbeit aufheizen.
Ja, Arbeit aufheizen klappt auf jeden Fall.
Du kannst auch nicht Nein sagen.
Nee, manchmal nicht.
Stefan, du hast schon gesagt, Zwerchfell wird wahrscheinlich weitermachen erstmal.
Ja, Zwerchfell wird weitermachen erstmal. ziemlich sicher. Also wir haben auf der Business-Seite, sage ich jetzt mal, wenn man bei Zwerchfell von einem Business reden kann, sind wir relativ gut abgeschnitten. Von den beiden Projekten, über die ich wirklich reden kann, jetzt schon richtig, ist kein Ponyhof 2 natürlich vorne mit dabei. Da sind wir jetzt schon am dran machen, seit 2 Wochen, ne, ungefähr, jetzt mal richtig, Sarah.
Ja.
Und das andere ist die Tod 4, wo wir einen Sprung in die Zukunft machen, nochmal weiter. Also irgendwie die ersten 3 Bände gingen um die Zeit 6 Wochen nach dem Ausbruch dieser Zombie-Epidemie. Und Band 4 springt in die Zeitspanne von 1 Jahr bis 6 Jahre danach und was da passiert. Wir werden dann aber auch wieder hin und her zurückspringen, je nachdem, wie die Storys sind. Aber das ist mal so ein Ding. Und dann sind Regina Haselhorst und Steffi Schütze daran, Black Label Nummer 3 zu zeichnen. Das heißt Die kleine Wehrjungfrau.
Und das wird total super. Ich habe Skizzen gesehen.
Das sieht so großartig aus. Und ich freue mich total auf das Ding.
Was war noch gleich das Konzept hinter Black Label?
Das Black Label-Konzept ist tatsächlich aus diesem Besuch in England gekommen. Christoph und ich finden das prima, Bücher zu machen, die so richtig schön Hardcover sind wie Ponyhof oder jetzt wie Bettgeschichten auf einem dicken Papier und teuer produziert. Aber wir kommen ja so eigentlich aus so einer Fanzine-Ecke. Das war ja so unser Training Ground. Und wir haben irgendwie gemerkt, dass wir, was wir mit dem Verlag nicht machen konnten, war einfach mal schnell irgendwas rauszuhauen, wo die Zeichner selber gesagt haben, ach, das habe ich mal nur so gemacht, das muss jetzt nichts Großes sein, das habe ich, ja, und dann haben wir gesagt, aber eigentlich können wir das ja machen, wir müssen einfach nur, wir machen eine Reihe, die heißt Black Label, die sieht außen immer weiß auf schwarz aus und innen drin ist immer irgendwas, was billig und schnell und naja, schnell, was heißt schnell, wenn du Black Label 1 anguckst von der Regina, die saß da sicherlich auch eine ganze Weile dran.
Mhm. Aber auf jeden Fall.
Es ist ein schwieriger Standalone-Titel sonst.
Mhm.
Das ist jetzt so ein Ding, da können wir einfach ein bisschen schneller reagieren mit.
Mhm. Ah, cool. Okay.
Die gibt's dann auf Messen oder bei uns im Shop, also die gibt es nicht im Laden, weil das lohnt sich von der Marge für den Laden einfach nicht. Mhm. So billig verkaufen. Ne?
Dann würde ich sagen, belassen wir es mal dabei und ich danke euch für euren Beitrag hier.
Gerne.
Und wünsche euch ein erfolgreiches, tolles, interessantes Jahr 2013.
Dankeschön, ebenso.
Es war nett, hier dabei sein zu dürfen.
Das waren Sarah Burini und Stefan Dinter und als nächstes kommt Naomi Fern, bekannt durch ihr Comic Zuckerfisch zum Beispiel. Die war gerade abgedüst nach England und war auch via Skype dabei. Guten Abend, Naomi Fern.
Schönen guten Abend.
Ja, wie war das Jahr für dich?
Es war für Comics, zumindest hier bei Zwerchfell bei uns, ein ziemlich cooles Jahr. Die Toten ist neu herausgekommen und hat den E-Com gewonnen.
Ja.
Dieses Jahr in Erlangen als bester Comic, was eine ziemlich coole Sache ist, weil das ist ein tolles Projekt von Christoph und Stefan und hat tolle Zeichnerinnen drin und ich bin gespannt, wie das weitergeht.
Hast du daran auch was gemacht?
Noch nicht. Der Trick bei den Toten ist ja, dass sie immer einen Schreiber möchten für die Geschichten, der sonst keine Comics schreibt.
Mhm.
Und den dann zusammenteamen mit einem Comiczeichner. Und ich war leider das Jahr mit einem anderen Projekt beschäftigt, auf das ich auch gleich noch komme, weswegen ich da noch nicht dazu gekommen bin.
Ja.
Ich war nämlich beschäftigt mit einer Porno-Kurzgeschichten-Comic-Anthologie.
Ja.
Den Bettgeschichten.
Ach genau, das hast du redaktioniert.
Genau, meine erste Redaktionsarbeit und das hat so wahnsinnig Spaß gemacht.
Wie kann man sich das vorstellen? Was hast du da gemacht?
Vor nun 9 Jahren hat ein anderer deutscher Comicverlag sich überlegt, lass uns doch mal, also ich meine, wie man sich das immer überlegt, bei einem Comicfestival spät abends hat man was getrunken, sitzt beisammen. Und dann haben die sich gesagt, wäre doch eigentlich cool, wenn wir mal Porno-Comics machen und zwar nicht von den Leuten, die immer Pornos zeichnen. Gut, das sind wir alle, aber die auch sonst Comics, Porno-Comics veröffentlichen, sondern mal von Indie-Zeichnern.
Ja.
Und dann haben sie einen Haufen von uns gefragt, unter anderem Ralf König, Reinhard Kleist, Kalle Klaus, Flix, alle möglichen. Und wir haben dann Porno-Geschichten gezeichnet. Und weil damals die Druckkosten noch höher waren, haben die einen französischen und einen spanischen Verlag dazu genommen, um das gemeinschaftlich zu stemmen. Und als die fertigen Geschichten gesehen haben, ist denen ein bisschen knapp im Höschen geworden. Und die sagten, sacre bleu, das geht nicht, das ist heterosexuell und homosexuell in einem Buch. Es geht nicht. Es wird verwirren die Penis. Naja.
Aber sie wussten schon, was ihr da machen wolltet.
Sie wussten, was wir machen wollten, aber eben hat ihnen wohl keiner erklärt, was Ralf König jetzt zum Beispiel für Comics macht. Und dann haben die sich geweigert und dann ist es nicht gedruckt worden.
Ach, jemine.
Und dann sind diese ganzen Geschichten quasi in der Schublade gelandet. Und 8 Jahre später, also wir haben immer mal wieder drüber geredet, so was man denn mit den Geschichten macht. Ralf König hat sie dann natürlich längst irgendwo anders veröffentlicht. Und letztes Jahr haben eben Reinhard und ich, wir sitzen ja zusammen im Atelier, mal wieder beim Tee drüber gesprochen und haben gesagt, also eigentlich inzwischen ist ja nicht mehr so teuer mit Drucken, machen wir es doch einfach selber. Ja. Und dann bin ich zu Zwerchfell und habe Stefan gefragt, ob die das machen würden. Und er meinte, na, wenn du dir die Arbeit machen möchtest, gerne. Und da habe ich gesagt, nichts lieber als das. Und dann haben wir alle Leute angefragt, die damals mitgemacht haben. Die hatten dann, wie gesagt, zum Teil ihre Sachen bereits woanders veröffentlicht oder haben dann plötzlich gesagt, ach, naja, jetzt so eine Pornogeschichte, ach, mein Zeichenstil ist doch inzwischen ganz anders, jetzt da diese alte Geschichte nochmal rausholen. Nee, klar. Und und dann hatten wir, also einige haben auf jeden Fall mitgemacht, ich musste ja nicht mehr machen, Geschichte war ja schon fertig. Und dann haben wir gesagt, okay, dann fragen wir noch ein paar frische Zeichner dazu. Und das Beeindruckende war, dass sobald ich das rumgesprochen hatte, haben die uns die Tür eingerannt. War alles, ich meine, es ist so, wenn du ein Zeichner bist, du hast irgendwann mal Schweinkram gezeichnet. Und jetzt 2012 ist halt so weit, dass man sagt, ja, und dann kann man das auch veröffentlichen. Das Süßeste, muss ich sagen, war Heiko Nehrens, der dann kam mal, ich habe gehört, ihr macht ein Pornobuch. Ich habe eine Idee. Ich habe auch schon mal angefangen vorzu... Also ich habe schon zwei Seiten fertig. Und es war richtig klasse. Das hat so Spaß gemacht.
Ja, ist auch sehr, sehr schön geworden auf jeden Fall.
Dankeschön. Vielen lieben Dank.
Was, wie sah denn dann da noch die redaktionelle Arbeit aus, wenn die Comics schon alle fertig waren?
Naja, also zum Teil waren sie fertig. Ein paar haben eben dann noch neue Comics gemacht. Und das, also das ist eigentlich der lustige Teil dann so hinterher und so, haha, bist du denn schon fertig? Und zeig mal her, das Panel ist schön, aber hast du bedacht, dass wir 2 Zentimeter breiter sind? Und sowas macht Spaß und das Ganze zusammenstellen. Und ich weiß, einige Leute haben sich über den Titel beschwert und so, und das sei ja, ja, hätte ja noch ein bisschen was Cooleres rumkommen können, aber ich finde so für die erste Arbeit und dass wir auch gemeinschaftlich versucht haben, da die Sachen zu finden, also vom Verlag Stefan und Christopher und so mit Titel aussuchen. Dafür ist es ganz okay geworden. Gut. Gut, wir haben bis jetzt, also war herrlich.
Ist das viel rumgekommen? Also bei dem Thema könnte ich mir vorstellen, vielleicht schwierig?
Also, es ging eigentlich. Also ja, es gab, also wir haben unser fabelhafter Pressemann Philipp Kolleck hat das Buch fleißig rumgeschickt und es gab tatsächlich 1-2 Magazine, die gesagt haben, ja, das ist ja erotisch, aber vielleicht ein bisschen zu erotisch für uns.
Aber, weil da sieht man schon richtig Schwänze und Muschis.
Aber hallo, ja. Was ja lustig ist, aber die es besprochen haben, waren allesamt sehr, sehr, sehr positiv. Und wir haben ja dann auch, also weil das ist ja auch was, das ist ja Mund-zu-Mund-Propaganda quasi, was sich das dann rumspricht. Und wir haben auch zum Beispiel eine Lesung gemacht mit einer Signierstunde bei Modern Graphics in Berlin in der Oranienstraße. Und haben dann, also wir haben nachmittags bei denen im Laden signiert. 7 Zeichner, es war so knallevoll. Und haben dann später gegenüber in der Galerie Knoth und Krüger gelesen. Und die Lesung war so brechend voll, dass es sind Leute nicht reingekommen.
Also ihr habt Porno-Comics vorgelesen.
Ja, und es war süß. Es war sehr, sehr goldig. Und zwar haben wir, also wie man ja sonst ab und zu eine Comic-Lesung macht, ist, du wirfst die einzelnen Panel an die Wand, eventuell mit leeren Sprechblasen und lässt die Zeichner dann die Dialoge sprechen.
Ja.
Naja, und jetzt ist aber halt das Buch. Und die Zeichner dann so, aber bei meiner Geschichte ist doch so wenig Text. Und naja, und dann ist da das Panel an der Wand und ich habe jetzt Lampenfieber. Also haben wir gesagt, okay, dann machen wir es anders. Wir machen eine Sag-was-du-siehst-Lesung, was wir auch schon in Frankfurt bei der Buchmesse gemacht haben, also von Christopher Tauber im Museum für Kommunikation organisiert. Und zwar das Publikum weiß nicht, was der Vorlesende gerade vor sich hat, sondern es wird beschrieben.
Ah, okay.
Das heißt, in unserem Fall, jeder Zeichner konnte das so explizit machen, wie er wollte. Also das ging von wirklich und dann steckt er ihr den Handy bis zu, ja, und dann hat er ein schönes Hemd an und dann passieren Pornosachen und auf der nächsten Seite ist dann die Katze aus dem Zimmer gerannt.
So. Ja, interessant. Erfährt man ja auch noch ein bisschen was dann direkt über den Künstler, wie der das so vorliest.
Wir haben es auch noch mal einfacher gemacht. Die Künstler mussten nicht mal ihre eigene Geschichte lesen, sondern durften sich eine der anderen aussuchen. Und die haben es toll gemacht. Also es waren vier Geschichten. Eine von Marvel, eine von Christian Naug, Steffi Schütze, Heiko Nehrens, und die haben das alle unterschiedlich gemacht. Also einmal Heiko hat ein Gedicht aus Steffis Geschichte gemacht, dann Marvel hat ganz nett vorgetragen und Heiko hat dazu Soundeffekte gemacht. Dann eine Geschichte wurde komplett mit verteilten Rollen vorgelesen, das war echt klasse. Es hat super Spaß gemacht.
Ja, klingt cool.
Ja.
Schön. Ja, gut, das war Bettgeschichten.
Genau.
Was gab's noch so?
Na, es war klasse, dass Sarah Burini den Sondermann bekommen hat. Hier, für das Leben ist kein Ponyhof. Das war ziemlich cool. Und
was mir bei dir jetzt aufgefallen ist in letzter Zeit, sieht man dich häufiger singen oder musizieren irgendwo. Vielleicht ist es mir vorher nicht aufgefallen oder weiß ich nicht, aber ist das jetzt irgendwie eine neue Leidenschaft oder machst du das schon lange?
Naja, ich mache das so. Also ich habe in Berlin, ich habe Improv-Comedy gemacht ein paar Jahre lang, weil man braucht ja was, wo man mal vom Schreibtisch wegkommt. Den Rückenleiden vorbeugen. Falls da draußen Zeichner sind, die sagen, ah, ich habe keine Ideen, Improv-Theater, Improv-Comedy kann ich nur empfehlen. Weil wenn man das trainiert, also was du ja machst, du kannst ja nichts einstudieren, das gibt's ja nicht, sondern du denkst dir einfach 2 Stunden am Stück Sachen aus. Und ich kann es nur Leuten empfehlen, weil ich hab ständig Schreibblockaden, die man vielleicht auch am Comic manchmal mag. Und
eigentlich nicht.
Und das ist echt eine super Sache. Also ich kann es jedem ans Herz legen. Und daraus hat sich dann ergeben, dass es in Berlin inzwischen eine große Englisch-Comedy-Szene gibt, die alle quasi aus dieser Gruppe hervorgegangen sind. Und da mein Stand-up nicht so gut ist, habe ich mich eben auf lustige Songs verlagert. Und das mache ich jetzt ab und zu. Und das macht und ziemlich Spaß.
Die schreibst du auch selber und textest selber und so, ne?
Ja.
Sehr schön. Kann man das irgendwo mal sehen, so live? Hast du da irgendwelche Termine oder irgendwas, was man erzählen könnte?
Ja, jetzt aus dem Stegreif fällt mir keins ein, aber es wird demnächst eine Facebook-Seite geben, wo es dann auch Updates gibt.
Okay.
Also wo man auf jeden Fall, also selbst wenn ich nicht spiele, wo man tolle Comedians sehen kann, englischsprachige, ist bei We Are Not Gemüst im Same Heads in Neukölln jeden Dienstag und sonntags im Buzzclub. Es gibt wirklich ganz viel und es sind inzwischen so viele gute Comedians, das ist echt klasse.
Ja gut, zuletzt vielleicht noch kurz, hast du selbst irgendwas gelesen oder ist dir irgendein Künstler oder Verlag oder Autor aufgefallen im letzten Jahr vielleicht?
Ich bin, muss ich gestehen, nicht so viel zum Lesen gekommen.
Ja. Das klassische Künstlerphänomen. Man muss die ganze Zeit selber was machen und kommt nicht dazu zu lesen. Ne? Na gut.
Okay.
Dann vielen Dank für deinen spontanen Beitrag hier.
Dankeschön. Dank dir
und
fürs Einladen.
Und frohes Fest.
Dir auch und allen da draußen auch.
Ciao.
Tschüss.
Ich sitze mit Tim Gehtke im Café. Tim Gehtke, Doppel-Tim. Wie war das Jahr für dich?
Es war ein schönes Comic-Jahr. Ich habe ein Buch rausgebracht. Ich war in Erlangen. Ich habe viel gezeichnet und viel veröffentlicht im Netz. Und ja, deswegen war es ein gutes Jahr für mich.
Wie war Erlangen?
Erlangen war ein Traum. Vor allen Dingen deswegen, weil ich ganz viele Leute gesehen habe, die ich liebe und die ich viel zu selten sehe. Also Erlangen ist für mich weniger wegen der Comics interessant, sondern vielmehr wegen der Menschen, die da auftauchen.
Und du hast dieses Jahr dein erstes Comic veröffentlicht, also dein erstes Buch auf Papier, auf totem Holz veröffentlicht. Wie war das?
Das ist jedenfalls das erste professionell verlegte Buch. Es war interessant und es hat sehr lange gedauert. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich bin mit dem Ding schon eine ganze Weile fertig. Seit Januar oder Februar dieses Jahr. Und es ist ja erst im Oktober rausgekommen. Und das war ein langer Weg, aber es hat Spaß gemacht bis dahin.
Punch Drunk erschien im Zwerchfell Verlag. Und du hast einen schönen 24-Stunden-Comic gezeichnet. Wie war das? Wo habt ihr das gemacht eigentlich?
Das haben wir in Weimar gemacht. Ich glaube, der Schwarze Turm hat das organisiert, hat Räume gemietet und uns alle eingeladen, uns hinzusetzen und 24 Stunden am Stück 24 Comicseiten zu produzieren. Das war anstrengend, aber hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Kannst du die Idee mal kurz erklären? Also ein Zeichner setzt sich hin und zeichnet an einem Tag einen 24-Seiten-Comic. Ne? Das ist die Idee, oder?
Genau, die Idee stammt, glaube ich, von Scott McCloud, wer sich mit Comics beschäftigt hat, den Namen bestimmt schon mal gehört. Und der hat diese Challenge sich ausgedacht, dass man innerhalb von 24 aneinanderhängenden Stunden versucht, eine 24-seitige Geschichte aufs Papier zu bringen. Und zwar ohne sich vorher darüber Gedanken zu machen, was passiert, sondern man setzt sich hin und denkt es sich aus, schreibt es auf, zeichnet es und koloriert es womöglich noch innerhalb der 24 Stunden. Genau.
Und hast du dir vorher schon überlegt, was du da machen willst? Oder hast du dich echt an dem Tag erst hingesetzt und überlegt?
Ich habe mir tatsächlich vorher schon überlegt, was ich machen will, weil ich mir gesagt habe, wenn ich mich da jetzt wirklich 24 Stunden hinsetze, und das ist ja schon eine ganze Menge Arbeit, dann soll mir das am Ende auch gefallen. Und deswegen habe ich mir vorher Gedanken gemacht, was ich schreiben will, aber noch nicht, wie das am Ende aussieht. Also es ist eine grobe Geschichte, grobe Handlungsbogen und so war vorhanden, als ich mich da hingesetzt habe. Es ist wahrscheinlich jetzt kein für Puristen akzeptabler 24-Stunden-Comic, aber er gefällt mir ganz gut. Ich wurde auch sehr, sehr schief angeguckt, deswegen.
Und das ist echt so, ja. Eigentlich soll man sich an dem Tag erst damit auseinandersetzen.
So sollte man es machen, ja. Aber ich wurde nicht verhaftet, weil ich es nicht so gemacht habe.
Und war es stressig? Also war das so, dass du dann gemerkt hast, okay, oh scheiße, das ist jetzt echt wenig Zeit oder kein Problem?
Ich glaube, ich war immer ganz gut in der Zeit. Ich lag immer ungefähr ein oder zwei Seiten vor der Zeit. Ja, wahrscheinlich auch, weil ich es mir nicht noch währenddessen ausdenken musste. Das war schon ein Vorteil. Aber Stress, es ist positiver Stress. Man durchläuft verschiedene Phasen. Am Anfang ist man hochmotiviert und irgendwann kommt dann ein ganz großes Tief, was man irgendwie mit Kaffee und Cola und Mate ausgleichen muss. Und morgens, in den Morgenstunden geht es dann wieder. Also es gibt irgendwie ein Tief um 2 Uhr nachts oder so. Und wenn es dann gegen 7, 8 Uhr morgens geht, dann ist man wieder total fit und denkt, man hätte geschlafen.
Von wann bis wann habt ihr denn da gesessen?
Wir haben uns Samstag um 12 Uhr mittags hingesetzt und angefangen und dann bis Sonntag 12 Uhr mittags. Also man zeichnet die Nacht durch. Es haben auch einige Leute geschlafen. Wer sich das leisten kann, kann das machen, aber die meisten konnten es nicht.
Wer war denn alles da?
Oh Gott, wer war denn alles da? Es war da Jojo, Beetlebum Kretschmer und Jeff Shi und Dominik Piet Wendland und Katharina Nitulitzki und Lapino war da und noch viele andere, die ich jetzt vergesse.
Sonst noch irgendwas, was es über das Jahr zu sagen gibt für dich aus Comic-Sicht so?
Ich war auf einem Comic-Seminar in Leipzig, was Forum Deutsch-Französischer Kunst, irgendwie so. Da müsste man nochmal nachgucken, wie das wirklich heißt. Forum Junger Kunst Deutsch-Französisch, irgendwie so. initiiert ist und abgehalten wird von Marvel hier aus Berlin und dem großartigen Yassine aus Paris, ein französischer Illustrator. Und dort kommen einmal im Jahr junge Zeichner zusammen und produzieren zusammen ein Buch innerhalb von 10 Tagen, glaube ich, unter der Leitung von diesen zwei Menschen. Und da habe ich mitgemacht und habe einen kurzen Comic gemacht, der dann im Buch ist. Und am Ende gibt es immer eine Vernissage und das Buch wird verkauft und das ist ein großer Spaß.
Okay. Wann war das?
Das war August oder so. Es war irgendwie zeitlich nach Erlangen einzuordnen, auf jeden Fall. Irgendwann im Sommer. Weil wir waren noch am See und ich war total verbrannt. Deswegen muss es irgendwann in den sonnigen Monaten gewesen sein.
Hast du schon Pläne fürs nächste Jahr? Irgendwas, was du schon erzählen magst? Oder lieber nicht?
Nächstes Jahr wird noch besser als dieses Jahr, comic-technisch.
Natürlich.
Natürlich. Ich habe schon ganz viel vorproduziert, was dann in gedruckter Form rauskommt, 2013. Und ja, da muss man sich dann überraschen lassen. Und ich habe auch vor 2013 auch noch ganz viel zu zeichnen, außer dem vorproduzierten schon. Ja.
Okay, danke.
Bitteschön.
Ich bin bei Bela Sobotke.
Ja, hallo Carlos, freut mich.
Wie war dein Jahr?
Das Jahr war ganz gut. Du hast hier schon mit großen Augen auf meinen Stapel an Comics geguckt, die so meine Favoriten des Jahres waren. Ja. Da würde ich dir ein bisschen was drüber erzählen. Ja. Starten muss man natürlich, wenn man selber Comiczeichner ist, mit dem eigenen Band, wenn denn einer rausgekommen ist. Und da in 2012 von mir was erschienen ist, Krepier oder Stirb, ist das natürlich aus meiner ganz persönlichen Sicht das absolute Highlight des Jahres, logischerweise. Ja. Was ich in dem Zusammenhang noch gerne sagen würde, Gringo Comics, der Verlag, bei dem meine letzten drei Bücher auch erschienen sind, hat 2012 sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Lange Zeit. Und ja, da sind ein paar große Interviews mit dem Verleger Holger Bommer erschienen, das größte im Comic-Jahrbuch, sehr lesenswert, vom Ecom. Mhm. Passend zu diesem Jubiläum hat Gringo Comics jetzt einen schönen Blog seit August 2012, auch ein erwähnenswertes Ereignis des vergangenen Jahres, an dem ich nicht ganz unbeteiligt bin. Mhm. Also gern mal raufgehen, gringo-logbuch.de.
Wird auf der Seite auch verlinkt.
Das ist schön, ja. Immer mal so jede Woche raufgucken. Es sind echt immer ganz interessante Sachen drin. Ein paar Strips von den beteiligten Zeichnern und so und Infos. Mhm. Coole Sache. 20 Jahre Gringo Comics. Und alles ich habe es, muss ich dazu sagen, Gringo Comics lese ich ja schon sehr viel länger, als ich selber dabei bin. Mein erster Comic bei denen erschien 2008. Und ich lese es jetzt wahrscheinlich echt auch schon seit annähernd 20 Jahren. Also ich finde, es hat sich immer gelohnt, da mal hinzugucken.
Ja, gut, dann stell uns doch mal deine Lieblingscomics des Jahres vor.
Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, ich bin ja nicht nur Zeichner, sondern lese auch. Und das mit viel Begeisterung. Ja, da du auch immer ein bisschen was über die Ami-Hefte machst in deinem Podcast, dachte ich, da kann ich auch ein bisschen was bringen. Meine absolute Lieblingsreihe von 2012 ist The Secret History of D.B. Cooper gewesen. Handelt von so einer Geschichte, die im Kalten Krieg spielt. Und D.B. Cooper, der titelgebende Charakter, ist ein Geheimagent der Amis, aber kämpft nicht in der wahren Welt, sondern in einer mentalen Parallelwelt. Versetzt sich also irgendwie so in Trance und geht dann in so eine Parallelwelt, die nur im Geist existiert und muss da irgendwie einen Russen suchen und gegen den kämpfen und so weiter. Teilweise haben die Leute ganz andere Gestalten in dieser Fantasiewelt, also Monstren und so. Und wie der Zeichner Brian Cirilla diese Parallelwelt aufs Papier bringt, finde ich einfach meisterlich. Das ist eine fünfteilige Miniserie gewesen, die bei Oni Press erschienen ist. Sehr sorgfältig verlegt, wie immer bei diesem amerikanischen Kleinverlag. Und ich glaube, im März oder April nächsten Jahres kommt ein gesammeltes Hardcover raus. Kann ich echt jedem nur ans Herz legen, wenn er auf ein bisschen abseitiges Zeug steht.
Mhm. Okay.
Ja, ich höre ja bei dir auch immer gerne die Sendung über die über den DC-Neustart, DC New 52. Mhm. Die ganz normalen Superhelden-Sachen interessieren mich nicht so, aber da sind zwei Sachen erschienen, wo 2012 die ersten gesammelten Trade-Paperbacks rauskamen. Das eine war All-Star-Western, die neue Inkarnation mit von Jonah Hex, den kennt der ein oder andere sicher. Toll gezeichnet von Moritat mit einer richtig tollen Backup-Story noch von Jordy Burnett, den der ein oder andere vielleicht noch kennt von als Andrax-Zeichner zum Beispiel. Ja, das hat mir richtig gut gefallen. Geht noch ein bisschen mehr als gewohnt in die Weird-Western-Richtung. Und wer Krepier oder Stirb meinen Comic gelesen hat, der wundert sich nicht, dass mir sowas gefällt. Also auch einer meiner Favoriten. Ja. Und noch ein zweites Ding, auch ein bisschen außerhalb des normalen Frankenstein Agent of Shade, fand ich richtig toll. Sehr palpiges Ding.